Kapitel B2 In Quarantäne. Übung 2a, 2b und 2d.
Guten Abend, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich begrüße Sie herzlich zu einer weiteren Folge meines Podcasts Medizin im Spiegel der Vergangenheit. Heute wollen wir uns mit einem Thema befassen, das in Zeiten von Epidemien in, tja, eigentlich auch vor aller Munde ist. Doch lassen Sie mich erst einmal eine dramatische Situation schildern, wie sie erst kürzlich von einem Dozenten an der hiesigen Universität beschrieben wurde. Eine Regierung beschließt auf den Rat von Experten hin, schier unerträglich harte, für manche existenzbedrohende Maßnahmen, die fast den gesamten Handel zum Erliegen bringen. Grund dafür ist eine sich immer weiter ausbreitende Pandemie, die in den Nachbarländern bereits zu bedrohlichen Opferzahlen geführt hat. Um Ansteckungen zu verhindern, scheint es das einzig rational vertretbare Mittel zu sein, sämtliche Kontakte zu unterbinden. Sofort werden jedoch von einzelnen Leuten Gerüchte verbreitet. Geplant sei, das Militär im Inneren einzusetzen, Kranke zwangsweise zu internieren, sie ohne Rücksicht auf familiäre Bindungen von den Gesunden zu trennen und alle Freiheiten des Einzelnen einzuschränken, kurz, eine Diktatur zu errichten. Kommt Ihnen das bekannt vor? Respekt, dann kennen Sie sich wirklich gut aus in der Geschichte Europas. Hier werden nämlich Vorkommnisse aus dem Jahre 1720-21 geschildert, als in der Stadt Marseille die Pest ausgebrochen war und die Regierung Englands voller Sorge die eigene Landesbevölkerung zu schützen versuchte. In London war nämlich die Erinnerung an den letzten großen Pestausbruch 1665, dem etwa 70.000 Menschen zum Opfer fielen, noch sehr lebendig. Dieses Mal blieb die Stadt jedoch verschont. Damals wie heute? Das Mittel der Wahl ist, die Menschen voneinander zu trennen, um dem Krankheitsauslöser nicht ständig neue Nahrung zu geben, sei es die Pest, Cholera, Typhus oder Pocken, die bekanntesten Geiseln der Vergangenheit, oder Ebola, spanische Grippe, SARS oder Covid, um einige Schreckgespenster der heutigen Zeit zu nennen. Hygienevorschriften, Mundschutz und Kontaktbeschränkungen sind dann oft das Einzige, was zur Bekämpfung der Seuche zur Verfügung steht. Zum ersten Mal in der Geschichte wurde Isolation im Jahre 1377 bewusst als Mittel im Kampf gegen eine Seuche in Ragusa eingesetzt, dem heutigen Dubrovnik. 1340 war die Beulenpest in Asien ausgebrochen und von Seeleuten nach Europa gebracht worden. Innerhalb von 15 Jahren forderte sie 20 bis 25 Millionen Opfer, ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas. Aufgrund dieser leidvollen Erfahrung durften nun in Ragusa ankommende Schiffe nicht in den Hafen einfahren. 30 Tage wurde die Besatzung auf einer abgelegenen Felseninsel festgehalten und erst wenn sie nach diesem Monat keine Krankheitssymptome zeigte, erhielt sie die Erlaubnis, im Hafen anzulegen und ihre Waren zu verkaufen. Wer gegen die Regeln verstieß und in Kontakt zu den Isolierten trat, wurde ebenfalls 30 Tage zu den Pestverdächtigen gesperrt. Jahre zuvor waren noch ganze Landstriche abgeriegelt und ganze Städte geschlossen worden, um einen Ausbruch der Pest Herr zu werden. Das Wort Quarantäne geht auf ein Gesetz von 1383 zurück. Damals wurde in Marseille die Isolationsfrist auf 40 Tage verlängert, um die Bevölkerung vor der Cholera zu schützen. Zunehmend wurde die Isolierung von Einreisenden aus Risikogebieten professionalisiert. Quarantänestationen mit eigener Wasserversorgung und ausgebildeten, streng reglementierten Pflegepersonal eingerichtet und schließlich, so 1468 in Venedig, auch die Erkrankten von den bloßen Verdachtsfällen getrennt. Wer die Stationen unerlaubt verließ, wurde mit dem Tode bestraft. Schutz und Schikane liegen bei der Durchsetzung derartiger Maßnahmen eng beieinander. Deshalb finden sich immer Personenkreise, die aus den verschiedensten Gründen nicht gewillt sind, sich reglementieren zu lassen. So werden Bestimmungen unterwandert, Absperrungen überwunden oder Kontrollbeamte bestochen. Wie auch damals 1712 in Hamburg, wo es schließlich aufgrund der ständig umgangenen Bestimmungen zu nahezu 11.000 Pesttoten kam. Über die Auswirkungen, die der Ausbruch einer Epidemie oder Pandemie auf eine Gesellschaft hat, weiß uns der Medizinhistoriker Dr. Paul Röttgen Interessantes zu berichten. Dankenswerterweise hat er sich bereit erklärt, unseren Podcast durch seinen Beitrag zu bereichern. Guten Abend, Herr Dr. Röttgen. Können Sie uns kurz darüber aufklären, mit welchen Problemen sich eine Regierung konfrontiert sieht, wenn eine Epidemie oder gar Pandemie ausbricht?
Guten Abend. Ja, da gibt es einige Probleme, mit denen sich eine Regierung in Pandemiezeiten herumschlagen muss. Zum einen steckt sie in einem Entscheidungskonflikt, wie auch das von Ihnen bereits erwähnte Beispiel aus dem London von 1720 zeigt, auf welche Aussage von Wissenschaftlern sie ihre Maßnahmen stützen soll. Im damaligen Fall war es Richard Mead, der die These der Übertragung von Mensch zu Mensch vertrat, im Gegensatz zur Mehrheit der Mediziner, die die Schuld an der Pest schlechten Ausdünstungen zuschob und schlussfolgerte, dass Quarantäne oder Barrieren dagegen nichts helfen würden. Zum anderen sind da natürlich auch immer oppositionelle Regierungskräfte, die es auch damals für zu riskant hielten, die wirtschaftliche Prosperität aufs Spiel zu setzen und damit argumentierten, dass die Verfassung durch solch freiheitsbeschränkende Maßnahmen gefährdet sei. Generell ist es natürlich so, dass ehrgeizige Politiker und Politikerinnen oder Gruppierungen aus dem Volk ihre Stunde kommen sehen, wenn sich zeigen sollte, dass die getroffenen Entscheidungen der Regierung nicht oder nur langsam zum Erfolg führen oder als völlig übertrieben beurteilt werden. Dann werden Gerüchte gestreut über überbordende Gewaltmaßnahmen des Staates, die angeblich ein Willkürregime ankündigen. Kurz, solch eine beängstigende und existenzgefährdende Situation, die ausnahmslos alle angeht, weil eine Krankheit ja jeden treffen kann, lässt sich von bestimmten Gruppen oder einzelnen Personen sehr leicht für eigene Ziele instrumentalisieren. Hier prallen einerseits die individuellen Prioritäten der Menschen aufeinander, andererseits bietet die Situation auch ein Ventil für schon bestehende oppositionelle Strömungen, gärenden Hass oder Aggression bestimmten Gruppen gegenüber. Es ist für Populisten ein leichtes, bei dieser Gelegenheit die Massen in die eine oder andere Richtung zu mobilisieren. Mal sind es Hexen, Ketzer oder andere Randgruppen, die als Sündenböcke herhalten müssen. Mal, wie auch beim Ausbruch der Pest im Mittelalter, die Juden, denen unterstellt wurde, dass sie die Brunnen vergiftet und somit die Krankheit verursacht hätten. Es kam zu Judenpogromen überall in Europa mit tausenden Toten, trotz des von Papst Clemens VI. Erlassenen Verbots, Juden ohne Gerichtsverfahren hinzurichten. In anderen Zeiten sind es bestimmte Eliten, denen misstraut wird und denen üble Machenschaften unterstellt werden, von ökonomischen Interessen bis zur Errichtung einer Weltherrschaft. Eine Erklärung finden zu wollen für eine leidvolle Situation, dem schwer erträglichen Gefühl der Ohnmacht entkommen zu wollen, das sind Gründe für diese Kanalisierung aller Emotionen auf eine Gruppe, mit der man die Schuldigen ausgemacht zu haben meint. Aktionen gegen diese mutmaßlich ausgemachten Bösewichte durchzuführen bedeutet, ein Ventil für Hass und Verzweiflung zu finden, sich wieder als Herr der Lage zu fühlen und vermeintlich wieder die Kontrolle über das eigene Leben zurückzuerlangen.
Im Laufe der Geschichte suchten die verschiedensten Seuchen die Menschheit heim. Als Ausbruch wird das Auftreten einiger Fälle beschrieben, als Epidemie eine regionale oder auf einige Länder beschränkte Ansteckungswelle und als Pandemie eine Krankheitswelle, die sich über einen oder gar mehrere Kontinente erstreckt. Wie kann es sein, dass es bis heute zu Pandemien kommt, trotz unseres hohen medizinischen Standards? Kann uns denn eine Influenza oder landläufig Grippe überhaupt noch gefährlich werden?
Denkt man nur an die spanische Grippe, die zwischen 1918 und 1920 wütete und weltweit zwischen 20 und 50 Millionen Menschenleben forderte, muss man diese Frage mit einem klaren Ja beantworten. Höchst gefährlich ist es, wenn ein Krankheitserreger auf eine nicht immunisierte Population überspringt, er also für den betroffenen Körper neu ist und zusätzlich die Qualität einer hohen Ansteckungsrate mitbringt. In der Regel existieren dann noch keine Medikation und erst recht keine Impfung. Das war zum Beispiel der Fall bei der spanischen Eroberung des Aztekenreichs, durch die etwa 90% der Bevölkerung starben, viele durch die eingeschleppten Krankheiten. Das ist auch dann jedes Mal der Fall, wenn ein Virus oder Bakterium dergestalt mutiert, dass es von einem Tier auf den Menschen überspringt, wie bei Ebola, bei AIDS, bei der spanischen Grippe, bei SARS oder bei SARS-CoV-2. Allesamt Viren zoonotischen Ursprungs. Das heißt, vom Tier auf den Menschen übertragen. Allerdings kommt es auch zu erneuten Ausbrüchen bekannter, sozusagen bereits überstandener Ausbrüche, bei denen sich bereits eine Herdenimmunität bilden konnte, wenn durch den demografischen Wandel die prozentuale Anzahl immunisierter Bevölkerungsteile nachlässt oder wenn mit Impfungen nachlässig umgegangen wird. Um auch Personen zu schützen, die nicht geimpft werden können, braucht es je nach Ansteckungsintensität der Krankheit eine entsprechende Impfrate. Beispielsweise benötigen Masern, um nachhaltig unterdrückt werden zu können, eine Impfrate von 95%, Hepatitis B von 70%. Nach größeren Epidemien können aus den vorher genannten Gründen erst einmal nur Kleinkinder befallen werden, weshalb Masern lange Zeit fälschlicherweise als Kinderkrankheit wahrgenommen wurden. Dank groß angelegter Impfkampagnen gelten heutzutage die Pocken, Diphtherie und Kinderlähmung, in vielen Teilen der Welt auch die Masern, als ausgerottet. Dennoch braucht es eine anhaltende Impfwilligkeit, um diesen Zustand aufrechtzuerhalten.
Herzlichen Dank für Ihren Beitrag, Herr Dr. Rüttgen. Sie erinnern sich bestimmt, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ich eingangs davon gesprochen habe, wie sehr dieses Thema in Zeiten bestimmter Epidemien in und auch vor aller Munde ist. Nun, auf diesen Punkt möchte ich abschließend noch eingehen. Wie eine Historikerin es einmal so treffend ausdrückte, dokumentieren die Masken in den Gesichtern die Seuche förmlich wie eine gehisste Flagge. Damit geht die Anerkennung des herrschenden Ausnahmezustands einher, verbunden mit der Akzeptanz aller einschränkenden und unbequemen Maßnahmen. Das Individuum erlaubt ein Verschwinden hinter einem größeren Ziel, nämlich dem Schutz des Kollektivs. Das mag die mitunter unverständlich erscheinende Verweigerung des Maskentragens etwas plausibler machen, denn manifestiert sich darin doch nicht nur die soziale Trennung, sondern auch das Eingeständnis, dass eine Pandemie herrscht. Heute wie damals kommt manchen das Ignorieren der Realität zu Pass. Nun wünsche ich Ihnen einen angenehmen Abend. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.